Herr Jesus, wir wollen dir wirklich danken, dass wir diese Überzeugung haben können, dass du bald wiederkommen willst. Herr Jesus, wenn wir jetzt über die Offenbarung weiter nachdenken, dann soll uns das anspornen, bereit zu sein für diesen großartigen Augenblick. Herr Jesus, wir haben auch ein gewisses Wissen angesammelt und auch durch die Verantwortung, dieses Wissen an andere Menschen weiterzugeben und sie auch aufzurütteln, damit auch sie sich vorbereiten. Herr Jesus, wenn wir jetzt weiter die Posaunen studieren, soll auch das in unserem Hinterkopf bleiben, dass wir das Erkannte auch weitergeben. Jesus, wir wollen dich auch heute Morgen bitten, bei uns zu sein und uns helfen, dein Wort zu studieren und zu verstehen und schlussendlich auch anzuwenden. Wir danken dir dafür. Amen. Also, ich denke, ihr habt ein bisschen über dieses letzte Blatt, das wir uns angeschaut haben, nachgedacht. Ja? Also die unterschiedlichen adventistischen Ausleger, das kann einem schon ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Das gebe ich gern zu. Ich möchte dann noch einmal auf dieses Blatt zu sprechen kommen. Nehmt doch noch einmal diese Tabelle zur Hand. Wir haben uns gestern angeschaut, warum da die älteren Ausleger in der sechsten Posaune die Jahresangabe 1449 bis 1840 haben. Das sind diese 391 Jahre, die manche eben aus Offenbarung Kapitel 9 ableiten. Und dazu verwenden sie dieses Zitat von Ellen White im Großen Kampf, wo sie von diesem Josiah Litch erzählt, der das gemacht hat und der tatsächlich recht hatte mit seiner Vorhersage. Im Englischen steht dort eigentlich Vorhersage, ein anderes Wort und nicht Prophetie. Ja? Und Ellen White sagt, das, was dieser Litch gemacht hat, hat die Adventbewegung unter Miller tatsächlich vorangebracht. Sie sagt aber nicht, dass Litch unbedingt hundertprozentig recht hatte. Ja? Steigen wir dann noch einmal ein in diesen Gedanken. Sechste Posaune. Und ihr merkt, dass die Älteren hier 1449 bis 1840 haben und die Mohammedaner sehen. Allerdings Maxwell, der verschiebt es jetzt und sagt 1453 bis 1844. 1844 ist für uns natürlich ein weit interessanteres Datum und wir verstehen, dass er das besser auf 1844 auslegen möchte. Und 1453 wäre auch ein gutes Datum. Was ist da passiert? Da war der Fall Konstantinopels. Das sind also wirklich historisch, geschichtsträchtig wichtige Daten. 1449 für die Weltgeschichte und 1453 für die Weltgeschichte und 1844 für die Adventgemeinde. Interessant, Maxwell. Er steht hundertprozentig hinter Ellen White, überhaupt keine Frage. Ja. Er zitiert diesen Litch eigentlich nicht mehr ausführlich in seinem Kommentar. Also er ist der Meinung offensichtlich, dass Ellen White mit dieser Aussage im großen Kampf nicht definitiv sagen möchte, nur so und ausschließlich so kann es gesehen werden. Und wenn ihr dann in dieser Tabelle weiterschaut, offensichtlich alle neueren Ausleger sehen das auch so. In den 90er Jahren, wie diese Darkom-Serie, wie sie vom Englischen her genannt wird, herausgekommen ist, da sind dann auch zwei Bände eben über die Offenbarung erschienen. Und ich habe mir die gleich sofort besorgt aus Amerika damals und habe begonnen zu lesen und habe dann das alles auch durchgelesen. Und habe dann festgestellt, eine Auslegung der Posaunen findet sich in diesen zwei doch dicken Bänden leider nicht. Da haben wir gedacht, ja warum? Über die Siegel schreiben sie was, über alle möglichen Themen schreiben sie etwas. Aber gerade zu den Posaunen, da fehlt eine Kommentierung. Es gibt grundsätzliche Gedanken da oder dort in einem Artikel zu finden, aber keine Kommentierung der Posaunen. Das war also noch vor dem Zeitalter von E-Mail-Anfragen. Ich habe damals noch per Brief geschrieben. Da habe ich nach Amerika an die Generalkonferenz, an das Biblical Research, einen Brief geschrieben und habe gesagt, mir ist aufgefallen, ihr schreibt da sehr vieles, was durchaus interessant und lesenswert ist, aber eine Auslegung im Detail zu den Posaunen findet sich in euren beiden neuen Büchern leider nicht. Ja, warum ist denn das so? Könnte es sein, dass da auch bei euch noch irgendwie Unsicherheit herrscht? Naja, ich habe dann einige Wochen später prompt eine Antwort bekommen. William Shea hat mir zurückgeschrieben. Er hat also lang dort in wichtiger Rolle mitgearbeitet und auch Artikel zu den Büchern beigetragen und überhaupt viel zur Offenbarung geschrieben. Und er hat mir dann kurz zurückgeschrieben, ja, lieber Bruder Kober, es ist tatsächlich richtig, wir konnten uns auf eine detaillierte Auslegung der Posaunen nicht einigen und haben dann halt verzichtet, das in unseren Büchern zu dokumentieren. Weil wenn wir uns selber nicht ganz sicher sind, wie sollen wir das in die Bücher hineinschreiben? Das würde also nicht wirklich weiterhelfen. Wir in unserem Komitee, und das war so eine Gruppe von adventistischen guten Theologen, die das erarbeitet hat, und sie haben da wirklich sehr viel zusammengetragen in diesen insgesamt 7 Bänden. Er sagt, wir konnten uns als Ausschuss, als Komitee tatsächlich nicht wirklich über die Frage der Posaunen einigen und haben halt so verzichtet, das in unserem Buch irgendwie zu platzieren. Gut, ich weiß also von einigen neueren Theologen, die gute Adventisten sind, wo ich überhaupt keinen Zweifel habe, dass sie das sind. Ja? Die also Offenbarung 9, die 6. Posaune, nicht mit Ellen White und Litsch begründen und auslegen. Ja? Noch ein Detail, das habe ich gestern noch nicht erwähnt, die 5. Posaune. Und da habe ich jetzt gerade mit Schrecken gesehen, dass mir da ein Tippfehler passiert ist. Ja? Die ersten Ausleger auf meinem Blatt, die haben alle, also die ersten 4, die haben alle bis 1449. Ja? Und da ist mir ein Tippfehler bei Uriah Smith passiert. Ja? Das müsste dort auch 1449 heißen. Ja? 1299 bis 1449, wie viele Jahre sind das? Wie viele Jahre? Also 1299 bis 1449. Das sind genau exakt 150. Woher kommen die 150? Schaut mit mir in den Bibeltext, Offenbarung Kapitel 9. Offenbarung Kapitel 9 berichtet ja von diesen dämonischen, schrecklichen Heuschrecken, die da aus dem Abgrund kommen und die Sonne verfinstern. Und dann gibt es da eine interessante Angabe im Vers 5. Und es wurde ihnen der Befehl gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden. Ja? Und so weiter. 5 Monate. 5 Monate nach dem Jahr-Tag-Prinzip. Da rechnet man, ein Monat ist gleich 30 Tage, also nicht 30, 31, sondern immer 30. Das kann man auch biblisch begründen. Ja, das sieht man in der Sintflutgeschichte, wo genauso gerechnet wird. Ja, also 30 mal 5 ist 150. Ja, also die ersten Ausleger haben gedacht, da diese 5 Monate, diese Heuschrecken, die 5 Monate da sind, Jahr-Tag-Prinzip, wie es in der Apokalyptik ja grundsätzlich zur Anwendung kommen soll. 150 haben geschaut, wo finde ich das in der Geschichte, was passt denn da? Und tatsächlich, das sind also hier die Mohammedaner geworden. Ja? Also das sind durchaus gut adventistische Überlegungen, die da dahinter stecken. Das ist also nicht nur willkürlich irgendeine Jahresangabe, sondern das sind für uns heute nachvollziehbare Argumente, die die Leute dazu geführt haben, das so zu datieren. Wenn ihr wieder schaut, rechts auf meinem Blatt, die neueren Ausleger sehen das also durchwegs anders. Die müssen natürlich dann auch diese 5 Monate anders interpretieren. Ja? Da wenden sie dann nicht das Jahr-Tag-Prinzip an und meistens sagen sie dann gar nichts dazu. Ja? Müssen wir überall in der Offenbarung das Jahr-Tag-Prinzip anwenden? Also schauen wir mal zur Offenbarung 20, tausendjähriges Reich. Ja? Müssen wir da das Jahr-Tag-Prinzip anwenden? Ich würde sagen, 99,9% der Adventisten sagen nein. Ich habe schon gehört, es gibt offensichtlich einige, die sagen auch dort. Nur sind es dann nicht 1000, sondern das wäre dann eine sehr, sehr, sehr lange Periode. Ja? Ich persönlich glaube auch, dass wir in Offenbarung 20 das Jahr-Tag-Prinzip nicht zur Anwendung bringen müssen. Ja? Das ist schon eine Angabe, die lang genug ist. Da macht es wohl nicht viel Sinn, das noch einmal fast ins Unendliche, in die Ewigkeit hin zu verlängern. Also, das könnte man jetzt da diskutieren. Ja? Wie ist es mit Offenbarung Kapitel 9? In der 5. Posaune und in der 6. Posaune haben wir eben so eine Zeitangabe, wo die älteren Ausleger gesagt haben, ja, Tagprinzip, das muss hier angewandt werden, und sie kommen daher zu diesen Ergebnissen. Wie gesagt, die neueren Ausleger haben gemeint, ja, das ist leider nicht ganz so deutlich, wie wir uns das erhoffen würden. Diese 1260, die immer wieder erwähnt werden, das kennen wir vom Daniel, das ist klar, das ist eindeutig. Aber die 5 Monate, gibt es das sonst wo in der Prophetie, in der Apokalyptik? Nein. Ja, das ist die Frage. Die Heuschrecken, so sagen die Biologen, leben tatsächlich circa 5 Monate. Es würde also auf die natürliche biologische Ebene reduziert werden. Ob das jetzt legitim ist? Wir haben gesagt, in der Apokalyptik geht es doch um Symbole. Das sind dann keine buchstäblichen Heuschrecken mehr. Ja? Also wir merken, wenn ich das anfange zu diskutieren, es gibt Argumente für die eine und auch für die andere Seite. Gut, also das wollte ich noch nachtragen, da zur Erklärung, warum hier die Leute zu diesen Jahresangaben, speziell hier in der 5. und auch in der 6. Posaune gekommen sind. Also es macht schon Sinn. Wir dürfen also nicht sagen, diese alten Leute, die haben sich da nicht ausgekannt, sondern sie haben sehr wohl gut adventistisch überlegt und gedacht. Ja? Und zum Teil folgt ihnen Dukan ja noch immer, auch im Jahr 2002. Ja? Wir dürfen also nie sagen, das ist völlig unmöglich, das ist völlig ausgeschlossen, das ist völlig überholt. Ja, es gibt in gewisser Weise Argumente auch dafür. Ja? Die Frage ist, sind sie überzeugend genug? Ja? So, liebe Schwester Wolf, du meldest dich zu Wort.
Nachdem man hier die 5 Monate ausgerechnet hat, und ich kann dem nicht widersprechen, ich würde es zwar nicht machen, warum hat man aber nicht bestimmt, wer der Engel über diese Heuschrecken ist und den genau festgemacht? Wenn ich das eine tue, müsste ich das andere auch machen. Denn nur zu sagen, die Mohammedaner, das ist mir zu wenig. Wer ist der Engel, der Apollyon oder Abaddon heißt? Ist das jetzt Mohammed?
Der Mohammed hat natürlich schon früher gelebt. Ja? Das ist also, stimmt von den Zeitangaben dann nicht mehr wirklich gut zusammen. Das passt tatsächlich nicht mehr. Natürlich kann ich sagen, gut, muss kein buchstäblicher Engel sein. Ich kann das jetzt wieder symbolisch umdeuten, umlegen. Ja? Also, du hast aber recht, eigentlich bis ins Letzte konsequent ist diese Auslegung ja auch nicht. Ja? Ich würde vorschlagen, ich bin gestern von einigen von euch noch angesprochen worden, naja, wie kommen denn diese älteren Ausleger auf den Alarich und die Goten und den Geiserich und den Attila und wie sie alle heißen? Ja? Wie kommen sie denn darauf? Ja? Manche haben diese Frage gestellt, ich habe einfach jetzt noch einmal nachgeschaut. Ja? Ich habe hier Uriah Smith mitgebracht, eine alte Ausgabe auf Deutsch. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es die älteste deutsche ist. Da steht drinnen 1888, auch ein geschichtsträchtiges Datum. Ja. 1888 in Battle Creek gedruckt in Amerika, aber das ist die deutsche Ausgabe. Er hat auch einen Kommentar zum Propheten Daniel geschrieben. Ursprünglich im Englischen, das älteste Datum war 1865 und 1888 schon die deutsche Ausgabe. Damals gab es noch nicht viele deutschsprachige Adventisten. Ja? Also die Adventisten damals waren sehr mutig. Ja? Haben diese Bücher gleich auf Deutsch herausgebracht, noch in Amerika gedruckt und in Europa dann vertrieben. Ich lese euch einfach einmal vor. Verzeiht, wenn ich da ein bisschen holprig lese. Das ist diese alte Schrift und manchmal mit einer ganz ungewohnten Rechtschreibung auch. Ja? Ich lese da nur zwei Absätze. Es geht um die erste Posaune. Vielleicht sollte man die erste Posaune zuerst im Bibeltext lesen. Das wäre noch gut. Und dann lese ich euch vor, wie er das interpretiert. Ja? Offenbarung Kapitel 8, Vers 7. Die ersten vier Posaunen sind ja vom Bibeltext sehr kurz gehalten. Da ist nicht viel Information drinnen. Das ist meistens nur ein einziger Vers. Ja? Offenbarung Kapitel 8, Vers 7. Und der erste posaunte, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Das ist schon alles. Mehr an Information haben wir nicht. Es beginnt also damit, dass Hagel, Feuer, Blut hier vermischt als Strafgericht auf die Erde geworfen werden. So, und jetzt lese ich euch vor, was R.I. Smith hier geschrieben hat. Das erste Wehe oder schwere Gottesgericht, welches das im Niedergang begriffene Weströmische Reich befiel, war der Krieg mit den Goten unter ihrem Führer Alarich, der den Weg für spätere Eroberungen bahnte. Dieser Überfall der Goten geschah nach dem Tod des Kaisers Theodosius vor Ende des Winters im Januar des Jahres 395. Und jetzt kommt der Bibeltext. Hagel und Feuer mit Blut gemischt fiel zur Erde. Diese Ausdrücke bedeuten darauf hin, wie schrecklich die wilden Horden hausten. Der Hagel bezeichnet ihr Herkommen aus dem kalten Norden. Das Feuer, die Verwüstung durch Brand, den sie in den Städten sowohl wie auf dem Lande anrichteten, und das Blut, die gräulichen Mordtaten, welche diese kühnen und unerschrockenen Krieger an den Bürgern verübten. Also, der Hagel deutet auf den Norden hin. Stimmt schon, sie kommen aus nördlicher Richtung nach Italien hinein. Ja? Ich sage nur das, was er hier sagt. Ja? Der Hagel ist also das Herkommen aus dem kalten Norden. Das Feuer, sie verwüsten alles durch Feuer und Brand. Ja? Und das Blut, das ist das Blutvergießen. Ja? Also, das hier, Horace Smith im Originalton. Ja? Unser lieber Bruder erhebt hier Einspruch. Reichen wir ihm einmal das Mikrofon und hören wir uns an, was er dazu zu sagen hat.
Ja, ja, also Hagel deutet eigentlich mehr hin auf eine Erscheinung, die du im Alpenraum hast, ja, nicht im Norden. Im Norden hast du Eis und Kälte, das stimmt. Aber Hagel ist eigentlich eine Erscheinung, die wir im Alpenraum haben. Das kennen wir. Ja? Mhm. Haben wir einen Bodensee, da fürchten den Hagel, schlägt alles zusammen. Aber das ist vielleicht auch ein Bild, das man hier ja gebrauchen kann. Ich stimme ja auch dieser Auslegung zu. Und ich denke, wenn man das wirklich so definieren will, dann muss man die alten Geschichtsschreiber heranziehen und muss sie, die Schriften, alles was es gibt, durchforsten. Und da kommst du dann auf diese Bilder, wie diese Barbaren gehaust haben, ja. Und das kann man natürlich dann mit Bildern wie Hagel, Feuer und so weiter ausmalen. Ja, das ist ja auch eine Symbolik. Ich denke, wenn das zu eindeutig gewesen wäre, der liebe Gott hat uns ja eigentlich eine Aufgabe gestellt, dass wir uns fortwährend Gedanken machen über diese Erscheinungen. Ja? Mhm. Und das ist auch gut so. Sonst hätte uns ja gleich die historische Begebenheiten liefern können. Ja.
Jetzt versuchen wir mal eine kritische Brille aufzusetzen. Ja? Versuchen wir eine kritische Brille aufzusetzen. Sind wir hier in den Posaunen im apokalyptischen Teil? Ja. Apokalyptik, haben wir gesagt, müssten wir eigentlich diese Elemente symbolisch deuten. Wie macht es Uriah Smith? Was sagt er zum Hagel? Es ist also nicht buchstäblicher Hagel, sondern zeigt an, sie kommen aus nördlicher Richtung. Ist das symbolisch gedeutet? Ja? Das mit dem Feuer, das nimmt er jetzt sehr buchstäblich. Und das mit dem Blut nimmt er auch absolut buchstäblich. Also er nimmt drei Wörter, die hier nebeneinander stehen, Hagel, Feuer, Blut. Eins nimmt er symbolisch und zwei nimmt er buchstäblich. Meine Frage, die ich jetzt ganz kritisch stelle, ist denn das legitim? Ja? Also ihr merkt, ja, ich will euch einfach nur ein bisschen den Blick schärfen für Ausleger, die vielleicht auch in der Zukunft noch kommen und uns vieles erzählen werden. Und ja, wir lesen im Neuen Testament, wir sollen alles prüfen und das Gute schlussendlich behalten. Ja? Aber wir müssen ja in der Lage sein, das dann auch zu bewerten und zu prüfen. Ja? Lass mal die Schwester Wolf zu Wort kommen und dann auch den Bruder Teubenbacher.
Ja, der erste Engel posaunte und es war den Hagel und Feuer und Blut gemengt und fiel auf die Erde. Und wenn man dann alle anderen drei Engel noch weiterliest bis zum vierten, kommt es so ähnlich vor. Das ist hier ein globaler Anspruch und das spielt sich nicht irgendwo lokal in Europa ab, sondern wenn der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und das grüne Gras verbrannte und das ganze Feld auf die Erde, die Katastrophe, dann ist das ein globaler Anspruch. Ich kann es auch nicht auslegen, was es ist, aber auf jeden Fall nicht auf eine kleine, auf Europa beschränkt. Das ist etwas bis hinunter, der dritte Teil des Mondes und die Sonne und die Sterne, das betrifft die ganze Welt, nicht nur irgendwo da ein paar Odoaker, Hunnen oder sonst wem.
Ja, ich meine, das Römische Reich hat natürlich schon nach damaligem antiken Verständnis die ganze Welt bedeckt. Ja? Also das könnte man schon so sehen, wenn man es will. Ja? Aber ich habe auch das Gefühl, es geht um noch mehr. Ja? Aber ich will euch nur zeigen, wie Uriah Smith das gesehen hat. Ja? Bruder Teubenbacher.
Ich habe hier zwei Probleme. Erstens einmal das mit der Tabelle, weil wie passt die Tabelle da zu dieser Auslegung hin, was wir ja offiziell haben über die Posaunen. Dass erst im siebten Siegel die Posaunen beginnen. Und jetzt frage ich mich, wenn alle Ausleger anderes sind, wie kommt man dann auf diese Sache? Und zur zweiten Sache mit der Posaune, ich glaube, dass man das auch wirklich real nehmen kann. Dass es Ereignisse in der Natur sind, die sich aber auf Menschen beziehen, weil sie Menschen auch betreffen und töten. Und das ist das Blut.
Also in meinem Blatt, ihr seht, Armin Krakulini sagt zum Beispiel, das sind Naturkatastrophen. Ja? Die Bäume werden angesprochen, in den nächsten Plagen dann das Meer und so weiter. Ja? Das sind Naturkatastrophen. Das wäre jetzt keine symbolische, sondern auch wieder eine sehr buchstäbliche Deutung der Dinge. Ja? Ich lese euch jetzt vor, was Stefanovic in seinem Kommentar sagt. Jetzt haben wir den ersten auf unserer Liste angeschaut. Jetzt schauen wir uns den letzten an. Ja? Wie gesagt, ich glaube, dass der noch sehr lange in adventistischen Kreisen wichtig sein wird, dieser Stefanovic. Ich lese es jetzt besser doch nicht vor, weil es auf Englisch ist. Ich werde euch einfach da ein paar Sätze draus übersetzen. Ja? Also, Offenbarung Kapitel 8, Vers 7, die erste Posaune. Ja? Er sagt hier, Hagel, Feuer mit Blut vermischt. Und jetzt kommt seine Auslegung dazu. Er sagt, im Alten Testament sind Hagel und Feuer Gottes Waffen im Gericht. Stimmt das? Wenn ich so die alttestamentlichen Propheten und Aussagen im Kopf habe, muss ich sagen, ja, da hat er recht, ja. Das stimmt, ja. Also, er sagt, Hagel und Feuer sind Gottes Waffen im Gericht gegen die, die gegen Gott sind und auch gegen sein Volk sind. Er sagt, das erinnert auch an die Plagen in Ägypten. Da gibt's ja eine von den 10, die auch mit Hagel zu tun hat. Also, er versucht einfach zu schauen, was gibt's im Alten Testament? Wo gibt's da Hinweise? Wie können wir die auswerten? Ich würde sagen, dieser Ansatz ist grundsätzlich ja begrüßenswert. Ja? Im Vers kommt ja dann auch noch das grüne Gras vor. Ja? Im Vers 7 ganz zum Schluss steht, das grüne Gras und die Bäume und das grüne Gras, beides verbrennt. Er stellt sich dann, ich überspringe da manches, ja, ich will es nicht zu lang machen. Er stellt sich dann die Frage, was sind die grünen Bäume und das grüne Gras? Was ist das für eine Symbolik? Ja? Er möchte konsequent überlegen, was ist damit zu verstehen. Er sagt, im Alten Testament sind Bäume und grünes Gras oft Symbole für Israel als das Volk Gottes. Oder auch für einzelne Menschen. Stimmt es? Ja, stimmt. Ja. Er sagt, aber auch im Neuen Testament finden wir Hinweise. Schauen wir zu Johannes dem Täufer. Wie ist seine Botschaft? Er sagt, die Axt ist schon da an den Baum gelegt. Welcher Baum ist denn das? Das ist ja offensichtlich das Volk Israel. Ja. Er zitiert dann Lukas 23, Vers 31. Da steht, wenn diese Dinge am grünen Baum passieren, was erst dann am Trockenen, ja, wenn der ausgetrocknet ist. Da geht es offensichtlich auch um Jesus und um das Volk. Ja. Also er argumentiert hier, da geht es mit Baum und Gras um Leute, Menschen oder Völker. Und seine Auslegung ist dann, er sagt dann, die meisten biblischen Theologen sagen jetzt, dass Jesus sich hier in Offenbarung 8 auf die Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahr 70 bezieht. Und dieses Ereignis beschreibt ja Jesus in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg. Er sagt hier, die meisten biblischen Theologen beziehen das also auf das Jahr 70. Naja, ich würde jetzt sagen, das ist ein bisschen eine Übertreibung. Nicht die meisten, aber einige Adventisten vor ihm haben das tatsächlich schon getan. Das ist durchaus richtig. Ja? Das ist also die moderne Sicht der Dinge. Ja? Also von der Argumentation her finde ich da Stefanowitsch schon interessant. Das muss überlegt werden. Ja? Wer hat jetzt mehr Recht? Ryle Smith oder Stefanowitsch? Und vom Ansatz her würde ich sagen, gefällt mir da ein Stefanowitsch besser. Der überlegt, wie ist das im Alten Testament verwendet worden, ja, wie ist das im Neuen Testament verwendet worden, und dann versucht er zu überlegen, wie könnte das in der Geschichte Erfüllung gefunden haben. Ja. Also vom Ansatz her finde ich es durchaus interessant. Du hast natürlich recht, es gibt hier auch so Zeichnungen, die wir als Adventisten schon aufgestellt haben, wie das wo zusammenhängt. Aber die sind nicht inspiriert. Das sind auch Leute gewesen, die sich Gedanken gemacht haben, die gute, richtige Überlegungen angestellt haben. Aber es gibt also von der Generalkonferenz keinen Beschluss, so und so muss es ausschauen, diese Zeichnung. Das ist das Problem. Zu anderen Dingen hat die Generalkonferenz ja sehr wohl was beschlossen. Wir haben jetzt 28 Glaubenspunkte, früher waren es 27, und wenn wir in die Geschichte schauen, waren es noch weniger früher. Ja? Da waren mehrere Punkte in einem Punkt zusammengefasst. Der Inhalt war eigentlich immer so ziemlich der gleiche. Ja? Aber das muss die Generalkonferenz beschließen. Da kommen diese fast 2000 Delegierten zusammen. Nächstes Jahr wird es wieder soweit sein im Sommer, ja, Ende Juni. Und dann können Sie beschließen, wir machen einen 29. Punkt. Ja. Das wird natürlich vorbereitet und schon vorher diskutiert und dann dort noch einmal diskutiert und dann wird abgestimmt. Aber wie die Posaunen und die Siegel und die anderen Dinge hier dargestellt werden sollen, darüber gibt es keine offiziellen Beschlüsse. Schlussendlich, das, was hier gedruckt wird, ist die Meinung dessen, der es gedruckt hat. Das kann ein Verlagsleiter sein, das kann ein Prediger, ein Evangelist sein, wie auch immer. Ja? Aber das ist nicht unbedingt die offizielle Sicht der Adventgemeinde, die sich gerade bei den Posaunen doch eher in den letzten 20, 30 Jahren sehr vorsichtig bewegt hat. Ja? Gut, also lassen wir dich noch einmal zu Wort kommen. Das Mikrofon kommt gleich.
Ich formuliere das jetzt mal etwas ketzerisch. Ich glaube, ich mache mich auch noch auf und mache auch noch mal eine Darstellung. Offensichtlich gibt es hier Spielraum. Ja?
Ja.
Weil bei allem stimmt Historie nicht, zum Teil nicht. Ja? Wenn ich hier zum Beispiel die vierte Posaune sehe, Odoaka. Ja? Moment. Wir gehen ja aus vom Jahr 538. im Jahr 538 waren immer noch die Ostgoten in Rom. Stimmt. Wer mal den Roman gelesen hat, Kampf um Rom, hochinteressant. Und ich würde das jetzt anders aufteilen. Ich würde das aufteilen, es ist eigentlich der Kampf um Rom. Und wenn der Kampf um Rom ist ein geistlicher Kampf, der letztlich mündet in das Babylon, das ist für mich der rote Faden, der sich hier durchzieht. Darum ist auch der Ansatz 70, Tempelzerstörung Jerusalem, überhaupt nicht mehr wichtig. Überhaupt nicht mehr. Spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es beginnt tatsächlich mit den Goten, die anfangen, das römische Reich anzugreifen. Zu der Zeit noch das kaiserliche Rom. Ja, aber wir wissen ja, dass das dann aus dem kaiserlichen ja dann auch das päpstliche Rom wurde. Es geht um diese Stadt. Ja, auch der geistige Aspekt ist sehr wichtig. Und der zieht sich durch das Mittelalter hindurch. Das heilige römische Reich deutscher Nation wurde jahrhundertelang auch von dem Islam, von den Türken bedroht. Und wir wissen das von den Menschen, von den Historikern der damaligen Zeit. Sie empfanden die Türken als Geisel Gottes. Übrigens auch die Hunnen, übrigens auch all die Völker aus dem Osten. Sie haben die so empfunden. Wir sind Sünder, Gott schickt uns hier eine Strafe. Und deshalb würde ich jetzt diese Anfang an, also hier sagen wir mal von 400 oder ja, von dem Goteneinfall, ja, bis hinein in die Neuzeit, als dann das Osmanische Reich endgültig zerbrach, würde ich das so auflisten. Denn wenn ich mir den Stefanowitsch, den du da ein bisschen hervorhebst, betrachte, er macht ja eigentlich einen Stilbruch. Er macht sich's einfach. Er setzt aus meiner Sicht falsch an, 70 Jerusalem. Dann spricht er von Fall Roms, ja, und dann geht er über ganz großzügig über Mittelalter katholische Kirche. Beinhaltet im Prinzip das Gleiche. Dann macht er aber etwas anderes. Dann fängt er an, die Historie zu verlassen und geht nun auf den geistigen Aspekt über. Wenn ich das konsequent machen würde, dann müsste ich schon im ersten Jahrhundert ansetzen. Die Epikuräer, die Stoiker, das ist eine geistige Auseinandersetzung. Im Übrigen ist das nicht so falsch, weil Paulus hatte ja auch, wurde in Athen angegriffen von den Vertretern der Epikuräer und von den Vertretern der Stoa. Ja, er hatte sich mit ihnen auseinandersetzen müssen. Werden wir am Sabbat hören, ist interessant. Also, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das auch ein bisschen, sich aus der Verantwortung hier ganz elegant herauszumogeln. Ich denke, es geht hier um Kampf um Rom. Es geht um den geistlichen Kampf, der nachher mündet in die Neuzeit. Und das sehen wir dann, wenn wir dann weitergehen in Offenbarung. Babylon, die Hure Babylon. Danke.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ein bisschen Mühe mit diesem Uriah Smith und seiner Art, es zu sehen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe auch ein bisschen Mühe, das mit dem Jahr 70 in Verbindung zu bringen, wie Stefanowitsch es tut. Ja? Weil ich habe das schon einmal angedeutet, nicht? Wenn ich sage, Johannes schreibt hier in den 90er Jahren und er sagt ausdrücklich, es ist ein prophetisches Buch, das er schreibt, dann habe ich schlicht und einfach das Problem, dass ich da mir nur schwer vorstellen kann, dass er ins Jahr 70 zurückgeht. Weil das wäre ja keine Prophetie mehr, sondern es wäre einfach Berichten dessen, was schon vor 20, 25 Jahren passiert ist. Und da weiß ich auch nicht so recht. Ich meine, der Ansatz vom Stefanowitsch zu schauen, was im Alten Testament steht und so weiter, ja, wo gibt's da Parallelen, den finde ich gut und richtig und nützlich. Was ich jetzt dann mit der historischen Zuordnung mache, das ist natürlich dann die nächste Frage. Ja? Und diese Fragen sind leider tatsächlich nicht ganz so leicht zu beantworten. Ja? Gut, also wir merken, es gibt durchaus gute Argumente für beide Seiten. Ja? Und wenn du hier so ein Plädoyer für diese alte Auslegung, ja, ich kann dem was abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Wir heute im 21. Jahrhundert, uns ist gar nicht bewusst, wie die Geschichte damals abgelaufen ist. Wir haben es irgendwann im Unterricht gehört, haben das zum Teil schon wieder vergessen. Ja? Aber das waren massive Einschnitte in den Lauf der Geschichte, die hier durch diese alten Ausleger geschildert werden. Das war bedeutsam. Und der Zusammenhang mit Rom muss immer interessant für uns sein. Das ist spannend, ja, weil Rom auch im Daniel prophezeit wird und auch im Neuen Testament natürlich eine riesige Rolle spielt. Ja, und dann dieses politische Rom dann durch ein geistliches Rom abgelöst wird. Das muss uns interessieren, sage ich. Ja. Die Frage ist, ob wir das jetzt alles in den Posaunen dann unterbringen. aber grundsätzlich der Ansatz, dass das für uns wichtig ist und bleiben muss, und ich rede da gegen irgendwelche ökumenischen Verbrüderungen, ja, das muss uns wichtig bleiben. Ja. Wir müssen auch in der Zukunft sagen, was ist mit Antichrist und anderen Themen, was hat es da auf sich? Ja. Und da können wir und dürfen wir nicht schweigen. Aber findet sich das jetzt alles in den Posaunen? Ja, das ist halt die Frage. Ja. Ich sehe in der Offenbarung schon Rom. Babylon kommt vor als Begriff. Ja. Der kommt aber nicht in den Posaunen vor. Ja, der kommt dann weiter hinten in der Offenbarung. Er ist da, keine Frage. Aber ist er schon so massiv vom Gedanken her in den Posaunen da, der Gedanke Rom? Ja. Also wir könnten es weiter diskutieren. Ich bitte dich noch und dann schauen wir uns noch ein paar andere Sachen an, bevor wir eine Pause machen.
Ja, ein Gedanke, der mir jetzt kommt, ist, wenn man die prophetischen Zeiten anschaut, vielleicht ist es eine Erläuterung der 1260 Tage, wie sich das entwickelt. Und dass einfach da der politische Hintergrund und auch die Entwicklung des Papsttums einfach einmal aufgezeigt wird, dass man in den prophetischen Zeiten denkt, die im Alten und im Neuen Testament vorhanden sind, in der Offenbarung und in Daniel, dass man einfach das damit in Verbindung bringt.
Also grundsätzlich, ich glaube immer, wir müssen den Propheten Daniel, so wie wir ihn immer ausgelegt haben, im Hinterkopf behalten, wenn wir an die Offenbarung herangehen. Der Daniel taucht immer auf, immer, ununterbrochen. Ja, zum Beispiel, es ist jetzt nicht Posaunenthema, aber Offenbarung 13. Dieses Bild, das hier aufgerichtet wird im zweiten Teil und das alle anbeten müssen, per Todesstrafe. Ja, das kommt aus dem Daniel-Buch. Das ist Daniel Kapitel 3, ja, eindeutig. Oder dann dieser Fall Babylons, der in der Offenbarung erzählt wird und ausführlich geschildert wird. Das kommt eigentlich auch aus dem Propheten Daniel, ja, aus dieser Zeit. Der Euphrat wird damals umgeleitet, rein historisch, ja, und so kommen die Feinde, der Chores, Cyrus, so kommen die in die Stadt hinein. Ja. Und dann lesen wir in der sechsten Plage, Euphrat versiegt. Ja. Alte Adventisten vor 40, 50 Jahren haben an China und Russland und so weiter, Magog, Moskau und solche Assoziationen gedacht, ja. Heute sagt man, na, das muss wohl was anderes sein. Ja? Aber da merke ich, der Daniel ist omnipräsent, der ist immer da. Oder Offenbarung 13, das erste Tier, haben wir schon erwähnt, wie das beschrieben wird. Das ist eine Zusammenstellung aus Daniel 7, ja? Der Menschensohn, die Wolke, es ist alles Daniel, Daniel, Daniel. Aber auch Hesekiel und andere Bücher. Also wir müssen das im Auge bewahren. Ja? Die Frage ist wieder, kommt es in den Posaunen vor? Nehmt doch noch einmal dieses Blatt zur Hand, das ich euch gestern schon ausgeteilt habe und das wir uns noch nicht angeschaut haben. Da ist oben die Überschrift Exegese, zusätzliche Arbeitsschritte für die Auslegung der Offenbarung. Und das sind Punkte, die Eckehard Müller vor einigen Jahren in einer kleinen Ausarbeitung zusammengetragen hat. Und ich habe die zusammengekürzt auf 7 Punkte auf eine A4-Seite. Bei ihm ist es etwas länger. Eckehard Müller ist ja der Schreiber der jetzigen Lektion über die Johannesbriefe auch. Ja? Das ist also der gleiche Mann. Lesen wir uns das vielleicht gemeinsam durch. Ja? Ich fange oben vor Punkt 1 an. Die Offenbarung ist ein ganz spezielles Buch. Als Apokalypse mit einem Briefteil, das sind die ersten 3 Kapitel, bedarf es weiterer Auslegungsschritte zu denen hinzu, die ich euch schon ganz am Anfang am Montag verteilt habe. Erstens, der alttestamentliche Hintergrund der Offenbarung muss untersucht werden. Das ist also immer ganz, ganz, ganz besonders wichtig. Die Offenbarung enthält nicht ein einziges Zitat aus dem Alten Testament, ist aber getränkt mit der Sprache des Alten Testaments. Dass da Symbole für unterschiedliche Realitäten verwendet werden können, ist es wichtig herauszufinden, auf welche Stelle im Alten Testament Johannes sich bezieht. Dazu bedarf es einer speziellen Methode und bloßen alttestamentlichen Sprachgebrauch ohne Anklänge an bestimmte Texte von möglichen Anklängen an Alttestament-Zitate zu unterscheiden. Ja? Also ein und dasselbe Symbol kann Unterschiedliches bedeuten. Der Löwe. Was ist der Löwe als Symbol? Denkt man an den Petrus-Text, der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Und dann denkt man an die Offenbarung, Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Na, was ist jetzt der Löwe? Ja, ich muss überlegen. Ja, ich muss überlegen. Oder Sauerteig. Einmal ist es das Evangelium, das alle Richtungen und alle Himmelsrichtungen erreicht und durchdrängt. Und einmal sagt Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das ist also offensichtlich nicht das Evangelium. Also ein Symbol kann je nach Zusammenhang auch Unterschiedliches bedeuten. Also ich möchte nur aufzeigen, es ist gar nicht so leicht, gar nicht so einfach, dann die Sachen richtig zu deuten. Ja? Wenn ich da also Hagel lese, ist das die nördliche Richtung oder was ist es? Oder ist es das Strafgericht im Alten Testament? Da gibt es auch ja, was ist es denn jetzt? Ja? Also ich muss das Symbol als solches erkennen, aber es dann zu deuten, das ist gar nicht mehr so einfach. Ja, so ist es. Ja. Zweiter Punkt. Ich muss auch berücksichtigen, was in den Evangelien steht, wenn ich die Offenbarung untersuche. Im Johannesevangelium fehlt das fast vollständige Fehlen der eschatologischen Dimension auf. Was meine ich damit? In Matthäus haben wir Kapitel 24, in Markus Kapitel 13 und in Lukas Kapitel 21, wo eben die Endzeitrede Jesu berichtet wird. Und im Johannesevangelium? Da fehlt es komplett. Da fehlt das absolut. Ja? Ich meine, ein historisch-kritischer Theologe wie Bultmann hat gesagt, der Johannes ist der Beste von den Evangelisten. Der hat dieses Eschatologische, dieses Endzeitliche über Bord geworfen. Der hat es verstanden. Die anderen, die haben das noch gehabt und mitgeschleppt, aber Johannes war der Beste. Ja? Und dann schreibt er einen großen Kommentar zum Johannesevangelium. Ich sag, lieber Bultmann, du hast nicht recht. Johannes ist der Schlimmste, weil der hat 22 Kapitel in der Offenbarung zur Endzeit dann geschrieben. Ja? Also das ist eine ganz andere Dimension plötzlich. Bultmann glaubt natürlich nicht, dass Johannes, der Evangelist und der Apokalyptiker, der gleiche ist. Ja? Er glaubt, es sind unterschiedliche Personen mit dem Namen Johannes.
Das ist ja eben ein Augenzeugen. Das ist ja der Einzige, ja.
Also, wenn ich in der Endzeitrede Jesu da am Ölberg lese von Zeichen, die passieren, muss ich mich fragen, finde ich das dann irgendwie auch in der Offenbarung wieder? Und ich sage, teilweise ja, tatsächlich. Ja. Drittens, ich muss auch untersuchen, wie der Hintergrund aus dem Neuen Testament für die Offenbarung vielleicht fruchtbar gemacht werden kann. Ja? In der Offenbarung laufen nicht nur die Linien des Alten Testaments zusammen, sondern auch die des Neuen Testaments. Bei der Auslegung müssen die Beziehungen zum Neuen Testament berücksichtigt werden. Das hat Stefanowitsch so ansatzweise gemacht. Ja? Er hat gesagt, Bäume, wo kommt das vor? Auch im Neuen Testament. Ja? Das ist wichtig, sollten wir tun. Das heißt nicht, dass wir damit alles lösen können. Ja? Aber als Arbeitsschritt wäre es gut und wichtig. Viertens, Einflüsse extrakanonischer Literatur auf die Offenbarung untersuchen. Das ist ein heikler Punkt. Ja? Die Offenbarung ähnelt an manchen Stellen jüdischen und auch christlichen Apokalypsen, die also nicht in der Bibel stehen. Ja? Es muss geprüft werden, ob und wie weit vor allem die Ersten einen Einfluss auf die Offenbarung ausgeübt haben. Ihr kennt vielleicht dieses neue Buch, das jetzt hier beim Wegweiser Verlag in Österreich erschienen ist vor einigen Monaten. 101 Fragen zu Ellen White und zum Heiligtum. Ja? Und in dem Buch gibt's so irgendwo auch eine kurze eine Übersicht, wo gezeigt wird, wie Johannes in der Offenbarung manchmal dieses Buch Henoch auch verwenden oder zumindest Parallelen da sind. Zum Teil sehr augenscheinliche Parallelen. Das Buch Henoch ist sicher nicht inspiriert, ja? Das Buch Henoch hat aber ganz sicher schon vor Johannes existiert, weil man in Qumran Funde davon gemacht hat. Ja? Und Olson in seinem Buch möchte einfach argumentieren, wir brauchen uns nicht aufregen, wenn Ellen White manchmal sprachlich der Anleihen genommen hat bei früheren Autoren. Johannes in der Offenbarung hat das vielleicht auch mit dem Buch Henoch so gemacht. Ja? Das ist sein Argument. Ja? Das heißt, wir dürfen trotzdem dieses Buch Henoch nicht überbewerten. Ich möchte das klarstellen. Ja? Aber man muss sich überlegen, wie haben die sich ausgedrückt? Vielleicht haben die auch Symbolik verwendet, die Johannes genauso verwendet. Und da können wir vielleicht was davon lernen. Vielleicht, ganz vorsichtig gesagt, vielleicht. Ja? Fünftens, symbolische und buchstäbliche Schilderungen unterscheiden. Von der Gattung her gehört die Offenbarung wenigstens teilweise zur sogenannten Apokalyptik. Das haben wir schon öfters besprochen. Während man bei anderen biblischen Texten von dem Prinzip ausgeht, man müsse etwas so lange für wörtlich nehmen, wie es Sinn macht, erst wenn es sinnlos wird, müsse man an eine übertragene Bedeutung denken, muss man bei der Offenbarung offenbar umgekehrt vorgehen. Dieses Prinzip könnte in Offenbarung 1,1 angedeutet sein. Da allerdings Teile der Offenbarung auch buchstäblich zu verstehen sind, muss nach Kriterien gesucht werden, die helfen, symbolische von buchstäblicher Schilderung zu unterscheiden. Vergleiche das Wörtchen wie, das immer wieder in der Offenbarung ja auftaucht, nicht nur da in Offenbarung 6, 12 bis 14, sondern immer wieder sagt Johannes, ich sehe etwas, das ausschaut wie. Zum Beispiel Offenbarung 21, das neue Jerusalem. Da sind Straßen aus Gold, und sie sind trotzdem wie Glas. Ja, was jetzt? Ja, er ringt nach Worten. Ja, er weiß nicht, wie er das in menschliche Sprache fassen soll, was er da in der Vision sieht. Ja, wenn also hier dieses Wörtchen wie dasteht, ist es vielleicht ein Hinweis, dass manches nicht ganz buchstäblich zu nehmen ist, weil es einfach gar nicht funktionieren kann. Das Problem ist, wo ist jetzt was anzuwenden? Buchstäbliche Deutung und symbolische. Wir haben das schon gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Ja? Und wir müssen da eigentlich konsequent sein. Sechstens, in Sonderheit auf Typologie achten. Typologie, das ist auch so ein Ausdruck, den die Theologen gern verwenden. Ich werde das gleich erklären. Typologie spielt in der Offenbarung eine besondere Rolle. Zum Beispiel Babylon, die Könige vom Aufgang der Sonne, das ist eben Offenbarung 16, der Harmagedon. Wenn geklärt ist, auf welche alttestamentlichen Texte sich eine Aussage der Offenbarung bezieht, können die typologischen Verbindungen gezogen werden. Typologie. Das heißt, ein geschichtliches Ereignis hat, ohne dass das jetzt im Alten Testament drinnen steht, auch eine prophetische Bedeutung. Nehmen wir ein Beispiel. Abraham opfert seinen Sohn Isaak. Ist das historisch so passiert? Ja. Ist passiert. Ich meine, er hat ihn dann schlussendlich nicht umgebracht, aber wir reden von der Opferung Isaaks. Ja? Das ist ein geschichtliches Ereignis. Da steht auch nichts im Alten Testament, im ersten Mosebuch, dass das in irgendeiner Weise was mit Jesus einmal zu tun haben könnte. Und trotzdem, wenn wir das jetzt mit der neutestamentlichen Brille lesen, merken wir, da gibt es vieles, was ich auf Jesus auch beziehen kann, im ganzen Abschnitt. Ja? Sie sind 3 Tage unterwegs, sie gehen dann nach Jerusalem und sie haben kein Opfertier. Und dann als Ersatz findet sich dieses Opfertier, stellvertretende Opfer Jesu. Ja? Also ich kann da neutestamentlich betrachtet aus dieser Geschichte sehr viel an Prophetie sehen. Aber es steht nicht drin, das ist eine Prophetie. Das ist Typologie. Ja? Siebtens, die Symbole mit geschichtlichen Realitäten identifizieren. Ja? Und das ist dann wahrscheinlich die größte Herausforderung. Ich darf da also nicht in der einen Hand die Tageszeitung haben und in der anderen Hand die Bibel und dann sagen, okay, in der Bibel lese ich was, jetzt erfüllt sich da das Erdbeben dort oder der Krieg da drüben. Ja? Und jetzt habe ich die Posaunen oder die Siegel oder was auch immer dann ausgelegt. Oder Matthäus 24 genauso. Das ist schwierig. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, die USA kommen da zum Saddam Hussein auf Besuch, ja, und in Amerika ist eine Fülle von Büchern erschienen. Alle haben irgendwie was mit Harmagedon im Titel drin gehabt. Ja. 3-4 Jahre später sind die dann alle für ein paar Cent abverkauft worden. Das hat nicht mehr gepasst. Ja. Also man hat gemeint, mit Hilfe der Tagespolitik jetzt die prophetische, apokalyptische Vision der Bibel deuten zu können. Und hat dann schlussendlich sagen müssen, hat nicht wirklich funktioniert. Ja? Okay, das sind so ein paar Arbeitsschritte. Bevor wir eine Pause machen, nehmt noch dieses Blatt zur Hand. Auch das habt ihr gestern bekommen. Da ist im oberen Teil so eine Übersicht und unten ist Text drauf. Ja? Nehmt dieses Blatt einmal zur Hand. Das habe ich also aus diesem Buch hier kopiert. Ja? Ist also von dieser Darkom-Serie Daniel und Offenbarung. Ja? Ist also einfach von dort übernommen. Ihr seht hier, uns interessiert nur der obere Teil hier, ihr seht hier die Offenbarung, ja? Die ganze Offenbarung. Und ihr seht, das ist so stufenweise aufgebaut, ja? In so Diagrammform. Wir haben am Anfang einen Prolog, eine Einleitung. Das sind also Kapitel 1, die ersten 10 Verse. Und ihr seht unten, da ist so ein Pfeil, der setzt sich dann rechts fort beim Epilog. Wir haben also einen Anfangsteil und einen Schlussteil. Und die zwei entsprechen sich irgendwie. Ja? Und dann habt ihr oben so eine römische Zählung, 1 bis schlussendlich 8. Das sind diese großen Visionen, die Johannes in der Offenbarung hat. Die Vision 1, das ist Kapitel 1, ab Vers 10, der zweite Teil, bis Kapitel 3, 22, das sind also die 7 Sendschreiben im Großen und Ganzen. Und hier steht dann der Titel, die kämpfende Gemeinde. Die Gemeinde auf der Erde, die 7 Gemeinden. Wenn ich hier die Entsprechung rechts anschaue, das ist dann Römisch 8 dort, das sind die Kapitel 21, Vers 5 bis Kapitel 22, Vers 5. Das ist die triumphierende Gemeinde, das ist das neue Jerusalem und so weiter. Ja? Also am Anfang die Gemeinde und schlussendlich dann noch einmal, ganz anders jetzt betrachtet, noch einmal die Gemeinde. Gehen wir zum dritten Punkt, Römisch 2, Kapitel 4, 1 bis Kapitel 8, 1. Und Vers 2 gehört nicht mehr dazu, also Sie haben da auch diesen Schnitt. Gottes beständiges Werk der Erlösung, die 7 Siegel. Und wenn ich da die Entsprechung anschaue, rechts, Kapitel, also Römisch 7, Gottes Endgericht. Ja, da geht es dann um Millennium und seine Wiederkunft. Für uns interessant wird jetzt, was da in den Kapiteln 3, 4, 5, 6, also Römisch 3, Römisch 4, Römisch 5, Römisch 6 steht. Das ist der obere Teil in diesem Diagramm. Dieser Abschnitt Römisch 3, das ist also Kapitel 8, 2 bis 11, 18, das sind genau diese 7 Posaunen. Ja? Da steht die Warnungen der Posaunen. Was wäre die Entsprechung? Das wäre dann Römisch 5. Die Plagen der Schalen, die 7 letzten Plagen. Ja? Und dann haben wir Römisch 4 hier, die Kapitel 11, 19 bis 14, 20. Teuflische Mächte bekämpfen Gott und seine Heiligen. Und das würde dem entsprechen, was dann Kapitel 16, Vers 18 bis 18, 24 ist. Die teuflischen Mächte werden jetzt von Gott gerichtet. Mit anderen Worten, das ist auch so eine Art chiastische Struktur, jetzt nicht auf einen kleinen Abschnitt bezogen, sondern auf das ganze Offenbarungsbuch, auf alle 22 Kapitel. Was für mich jetzt speziell interessant ist, unter Römisch 3, 4 steht dort Exodus, der Fall Babylon-Motiv. Und es steht auch unter Römisch 5 und 6 noch einmal. Das Exodus-Motiv. Exodus-Motiv. Was ist Exodus? Exodus ist der Auszug. Ja? Das ist also ein griechisches Wort, das heißt eigentlich der Weg hinaus, der Auszug. Ja? Viele Christen bezeichnen ja das zweite Buch Mose als Exodus. Da ist jemand ausgezogen, nämlich die Israeliten aus Ägypten. Ja? Und da möchte ich jetzt noch ganz kurz verweilen, bevor wir in die Pause gehen. Wo in der Offenbarung fallen euch Dinge ein, die etwas vielleicht mit diesem Auszug aus Ägypten zu tun haben könnten. Geh aus aus Babylon. Im Alten Testament ist es jetzt Ägypten, wo sie ausziehen. Aber dort heißt es auch, raus aus dem Heidnischen. Ja? Das könnte so ein Motiv sein. Ja? Fällt euch noch was ein? Von Europa nach Amerika. Naja, das hat was dann mit der Reformation zu tun. Ja? Ganz andere Dinge. Wo könnten wir hier in der Offenbarung Dinge entdecken, die vielleicht irgendetwas mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten zu tun haben? Die Plagen. Ja? In der Offenbarung sind es 7 Plagen und im Alten Testament sind es dann 10 Plagen. Wobei 7 und auch die 10 ja durchaus symbolträchtige Zahlen sind. 10 Gebote, 10 Jungfrauen und so weiter. Ja? Und 7 sowieso auch. Ja? Also das ist ein wichtiger Hinweis. Ja? Also die Plagen haben wir da und dort. Wir haben das schon gesehen. Ja? Also auch hier in der ersten Posaune, Hagel, das ist offensichtlich etwas, was auch bei den 10 Plagen eine Rolle spielt. Noch eine Idee.
Ja, es gibt auch 10 Plagen in der Offenbarung. Denn in der 6. Posaune wird schon von 3 Plagen.
Richtig, also wenn man so zählt, ich habe dann eine Folie, die zeige ich euch in der 2. Vormittagshälfte. Da hätten wir sogar alle 10, wenn wir wollen, in der Offenbarung drinnen. Ja? Fällt euch noch was ein? Offenbarung 14, die ersten Verse vor der dreifachen Engelsbotschaft. Da stehen die 144.000, wo? Und was machen sie? Was machen sie dort? Sie singen das Lied von Mose. Ja, welches Lied von Mose singen die denn da? Das war nach dem Durchzug durch das Rote Meer singen sie, Miriam stimmt das glaube ich an, laut Alten Testament und so weiter, ja, da singen sie das Siegeslied. Ja. Merkt ihr dieses Exodus-Motiv? Ja? Merkt ihr das? Okay, also, mit anderen Worten, wenn wir jetzt die Posaunen in der Offenbarung studieren, muss uns auch immer bewusst sein, dass diese Posaunen immer wieder was zu tun haben mit den 10 Plagen von Ägypten. Ja? Ich zeige euch dann eine Folie, da habe ich die Texte aufgelistet, wir werden uns das also heute noch ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir also ernst nehmen, was die Theologen richtigerweise sagen, nämlich, dass wir das Alte Testament ganz genau studieren müssen, um auch die Offenbarung verstehen zu können, dann muss uns aber auch klar sein, dass diese Sache gar nicht so einfach ist. Ich habe euch gestern auch dieses Blatt gegeben. Es sind zwei ähnliche Blätter. Und das eine, da steht oben Joel 1 bis 2 und Offenbarung 9. Ja? In jeder Bibel steht als Paralleltext zu Offenbarung Kapitel 9, zu diesen Heuschrecken aus dem Abgrund, der Vermerk Joel 1 und Joel 2. Ja? Ich habe das jetzt einfach, den Bibeltext, Elberfelder, hergenommen, in die Word-Datei kopiert, und das so nebeneinander gestellt. Und jetzt könnten wir anfangen, mit Buntstiften zu arbeiten und zu schauen, wo aus Offenbarung 9 gibt es Gedanken oder Ausdrücke, die sich in Joel 1 und 2 finden. Bei Joel 1 und 2 habe ich nicht den kompletten Text genommen, da hätte ich 2 Seiten gebraucht oder ich hätte das sehr klein machen müssen. Ich habe da manches einfach weggekürzt, aber da könnte man jetzt schlicht und einfach anfangen und überlegen. Ich möchte es nur andeuten, was man sich jetzt hier anschauen könnte. Lesen wir mal Offenbarung 9, die ersten Gedanken hier in der 5. Posaune. Und der 5. Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes, und ein Rauch stieg auf aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurde von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kam ein Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Und so weiter. Ja? Wenn wir uns jetzt nur diese Gedanken anschauen, aus dem Abgrund kommt ein Rauch, der bewirkt Finsternis. Und es sind auch die Heuschrecken, die aus dem Abgrund kommen. Und jetzt schauen wir zum Joel rüber. Ja? Joel 1, Vers 4. Was der Nager übergelassen hat, fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übergelassen, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen, fraß der Vertilger. Das sind unterschiedliche Namen für unterschiedliche Heuschreckenarten offensichtlich. Ja? Okay? Also wir merken, Joel 1, da geht es tatsächlich auch um diese Heuschrecken. Ja? Schauen wir zu Joel Kapitel 2, Vers 2. Dieser Tag des Herrn, von dem da im Alten Testament immer wieder die Rede ist. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Also wir merken, wie da die deutschen Übersetzer auch nach Worten und Ausdrücken ringen. Ja? Also wir merken, Heuschrecken sind da und die Dunkelheit ist hier da. Ja? Und wer Lust hat, der kann sich heute am Nachmittag oder sonst irgendwann einmal hinsetzen und anfangen, Parallelen zu suchen. Wo habe ich Ausdrücke, wortwörtlich Ausdrücke, die sich hier im Joel finden? Und wo habe ich Ideen, Gedanken, die vielleicht mit einem anderen Begriff im Joel vorkommen? Ja? Ich habe dann noch ein zweites Blatt an euch ausgeteilt. Da habe ich Offenbarung 9 hergenommen. Und jetzt Hiob 40 und 41, da werden zwei so mysteriöse Tiere erwähnt im Alten Testament. Ja? Viele Ausleger sagen, das ist das Krokodil und das Nilpferd. Ja? Aber manches in der Beschreibung dieser Tiere geht weit über das hinaus, was wir aus der Naturgeschichte kennen. Ja? Und wenn ich mir dort diese Beschreibungen dieser zwei merkwürdigen Tiere anschaue, dann merke ich, auch da gäbe es Parallelen zu Offenbarung Kapitel 9. Ja? Also, wer Lust hat, kann das bis morgen versuchen. Am besten arbeitet man dann mit so Farben. Das, was da gelb ist, ist dort gelb. Und das da grün ist, ist dort grün und rot und blau und so weiter. Ja? Und dann könnte man ein bisschen vergleichen. Also, wer Lust und Zeit hat und nichts anderes vorhat, der kann das ja versuchen. Ja?